Herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, hier in unserem Format vom Wissenschaftsgremium. Ich habe heute Professor Dr. Dr. Harald Wallach hier. Er ist eigentlich der Initiator vom Verlag Discorso, der in Basel gegründet wurde und einfach Bücher auf den Markt bringt, die sonst schwer hätten, auf den Markt zu kommen. Er selbst ist auch Autor und er stellt uns heute ein Buch vor, was er geschrieben hat. Und das ist etwas, was mich persönlich extremst interessiert und ich glaube Sie auch. Es geht um den Transhumanismus. Ich möchte heute wissen, was da drin alles steht. Was für eine Zukunft malt er uns vor da drin? Oder welche Zukunft möchten wir zwei eigentlich letztendlich haben? Nach dem Intro gehen wir ins Thema rein und ich freue mich darauf. Bis nachher. Da sind wir wieder. Lieber Harald, herzlich willkommen.
Danke für die Einladung, Alex.
Es ist ein pulsierendes Thema, gell?
Es ist absolut aktuell und wird viel zu wenig diskutiert, würde ich sagen.
Also nicht nur KI, sondern Transhumanismus, wenn jemand einen Arm verliert in einem Kriegsfall und eine Prothese kriegt, die funktioniert und übers Hirn steuerbar ist, ist das ein Segen. Menschen, die nicht reden können, sich trotzdem ausdrücken können, ist das ein Segen.
Ohne Frage.
Aber wie weit geht's?
Ja, das letztlich ist die Frage, zu welchem Ziel und zu welchem Zweck machen wir technische Implantate im Menschen. Aber es geht auch noch um viel mehr. Letztlich ist Transhumanismus ja die Idee, dass irgendwie die Natur gepfuscht hat. Gott hat das nicht richtig gemacht oder die Natur, je nachdem, was man für eine Religion hat. Und wir sind mittlerweile so schlau, dass wir es viel, viel besser machen können. Ja, wir können die Menschen viel besser strukturieren und sehr, sehr viel mehr aufbauen. Das nennt sich dann in diesem Diskurs Enhancement, Verbesserung. Mhm. Ja, Menschen verbessern. Mhm. Weil so wie sie sind, sind sie ja nicht gut.
Das muss ich mir aufschreiben.
Das ist, ja, die Verbesserung ist eigentlich so sozusagen mal das Grundanliegen und dann den Menschen so gestalten, wie wir denken, dass er sein soll. Ja, nochmal anders ausgedrückt, das hat Harari mit seinem Bestseller Homo Deus sehr, sehr gut gefasst. Wir selber sind jetzt Gott. Ja, wir schaffen uns nicht nur die Welt, so wie wir sie haben wollen, sondern auch uns selber, so wie wir uns haben wollen. Und dazu gehört dann in diesem Diskurs auch, wir schaffen den Tod ab, denn der Tod ist sowieso irgendwie lästig, oder? Überflüssig, lästig, stört uns in unserer Genussfähigkeit. Ich kann doch alles noch viel länger genießen. Und wenn die medizinische Wissenschaft endlich so weit ist, dass sie weiß, wodurch diese Alterungsprozesse zustande kommen, dann können wir das Ganze auch umdrehen. Wir können dann auch Organe züchten, von mir aus in transgenen Schweinen oder in Reagenzgläsern. Wir können auch in Reagenzgläsern befruchtete Embryonen, Aldous Huxley lässt grüßen, ja. Schöne neue Welt, Brave New World. Wir können dann Embryonen, die in Reagenzgläsern befruchtet werden, genetisch untersuchen und können dann an den Genen so ein bisschen rumschrauben, dass du nicht so eine komische Frisur hast, sondern vielleicht einen hübschen blonden Lockenkopf und nicht so langweilige graue Augen, sondern schöne blaue Augen und sowas, ja. Derlei Dinge. Das ist das, was den Leuten im Kopf umspukt. Und das gibt's jetzt ungefähr als Bewegung so in den späten 80er Jahren haben sich diese Transhumanisten konstituiert als Bewegung mit der Idee, menschliches Gedeihen selber voranzutreiben und eben durch technische Implantate, durch Gentechnik, durch Computertechnik, so zu entwickeln, wie wir denken, dass es gut ist. Ja?
Und das Wir, das ist letztendlich der Kapitalismus.
Das Wir ist letztlich eine ganz, ganz kleine Gruppe von extrem reichen, man muss schon fast sagen, obszön reichen Leuten, die glauben, sie wissen, was gut für die Leute ist, also auch für andere, eigentlich vor allem für sich selber. Und die damit natürlich auch ein extrem elitäres und ich würde mal sagen, faschistoides Weltbild in sich tragen, weil sie glauben, sie können der Welt sagen, wie es sein muss, denn sie wissen es ja besser.
Klar. Ja? Ja, da kommt mir das berühmte Beispiel in den Kopf. 1000 Professoren schaffen es nicht, einen Käfer, der lebt, herzustellen. Oder?
Ja, klar.
Aber wir haben die Naivität im Kopf zu meinen, wir könnten Gott spielen. Weil wir fuschen ja sowieso jetzt schon ins Handwerk rein, wenn wir nur schon über Immunalisierungen anschauen, die wir da verordnet haben. Und. Wir tun Dinge, ohne eine Ahnung zu haben, was daraus passiert. Auch mit der Welt, mit der Erde selbst machen wir Dinge, die wir nicht wissen, was daraus passiert.
Ja, das ist eben, der springende Punkt, glaube ich, ist der Transhumanismus, verkauft sich so immer unscheinbar als eine menschenfreundliche Verbesserungstechnologie.
Ah, cool! Internet hier mit Knopfdrücken.
Ja, wir wollen ja alle diese modernen Gadgets haben und das macht das Leben so viel einfacher, ja. Wenn ich mir nicht merken muss, was ich morgen zu tun habe, sondern wenn ich nur schnell nachgucken brauche, ja. Wenn ich mir keine Telefonnummer mehr merken muss, sondern wenn ich einfach hier Robert sage oder was auch immer.
Oder ein Sprachchip damit.
Ja, oder was auch immer. Aber der springende Punkt ist, Das sind nur die äußeren Erscheinungsformen. Letztlich ist Transhumanismus eine postmoderne Religion, ja. Es ist eigentlich eine neumodische Religion, die, so ein vermeintlich wissenschaftliches Weltbild transportiert. Ich sage bewusst vermeintlich, weil Sie würden natürlich von sich selber sagen, das sei ein naturwissenschaftliches Weltbild. Ist es aber eigentlich nicht, denn sowas wie ein naturwissenschaftliches Weltbild gibt's an sich gar nicht. Ja, es gibt Erkenntnisse über die Natur und wenn man will, kann man diese Erkenntnisse extrapolieren und daraus ein Weltbild basteln. Ja, und in dem Weltbild kommt dann eben kein lieber Gott mehr vor, der die Welt erschafft, sondern die Welt hat sich selber aus dem Nichts gebootstrapped und ins Leben katapultiert und dann wurden am Anfang eben die in den ersten paar Pikosekunden des Universums die Universalkonstanten zufälligerweise so eingestellt, dass es genau sich so entwickelt, dass wir hier hocken können und miteinander reden. Ja, das kann man natürlich machen und aus meiner Sicht ist es auch durchaus zulässig, solange man sich darüber im Klaren ist. Es ist nicht Wissenschaft, sondern es ist eine Extrapolation von heutiger wissenschaftlicher Erkenntnis, die sich möglicherweise übermorgen ändern kann. Ja. Und in diesem Sinne ist Transhumanismus auch eine pseudowissenschaftliche Religion, würde ich sagen, weil sie eben von dem heutigen Erkenntnisstand dessen, was wir vielleicht können, übermorgen, übermorgen, übermorgen extrapoliert und sagt, so muss es sein. Ja, es ist im Grunde eine Religion, die an den Menschen als Schöpfer seiner selbst glaubt, die alle transzendenten Bezüge negiert, also dass es irgendeine über den Menschen hinausgehende Wirklichkeit gibt, sei es als Schöpfungskraft im Universum, sei es als Garant für moralische Gerechtigkeit oder was auch immer. Ja, was auch immer Religionen in diesem Sinne als transzendente Wirklichkeit sehen, das wird im Transhumanismus immanent, also in die Welt, in den Menschen verlegt und der Mensch wird dadurch zur letzten Instanz seiner selbst. Und alles, was wir jetzt basteln und erfinden und machen, das können wir natürlich dann auch auf uns anwenden und vermeintlich den Menschen verbessern. Das Problem ist aber...
Haben Sie eine gesundheitsspezifische Frage und möchten zeitsparende Antworten, ohne stundenlang zu recherchieren? Stellen Sie Ihre Frage an Kai Sana. Sie generiert für Sie fundierte Ansätze und präzise Videovorschläge.
Erstens geht es immer von einer begrenzten Erkenntnis aus, weil alles, was wir heute wissen, kann morgen über den Haufen geworfen werden. Ja? Dahinter steckt nämlich auch ein historisch falsches Wissenschaftsverständnis, das davon ausgeht, Wissenschaft ist nur eine Akkumulation von immer neuen Erkenntnissen, die immer nur nach oben wächst und es wird immer nur besser. Ja? Historisch ist das falsch, weil wir haben viele Beispiele, wo Wissenschaft sich einfach abwendet von bestimmten Themen, was ganz anders macht, erkennt, dass das, was die letzten 100 Jahre passiert ist, gar nicht die Wahrheit ist, sondern nur ein Teil der Wahrheit, ja. Also Standardbeispiel ist der junge Max Planck, der damals in München zum Professor für Physik ging und ihn um Rat gefragt hat, was er machen soll. Das war ungefähr um 1880 rum oder so, um die Kante rum. Und dann hat der ihm gesagt, ja, bloß nicht Physik studieren, da wissen wir schon alles. Ja?
Ja, genau.
Und dann wissen wir, was passiert ist. Dann kam Planck mit seiner Entdeckung mit der Quantenmechanik und plötzlich wurde die Physik zu dem Thema überhaupt. Ja?
Es gibt so einen schönen Satz, die Wissenschaft von heute ist der Irrtum von morgen.
Ja, genau. Und insofern ist der Versuch, eine Weltanschauung auf heutige wissenschaftliche Erkenntnisbasis zu stellen, vollkommen aberwitzig, ja. Wenn das jetzt einfach nur eine Idee wäre, die Leute verfolgen würden, würde ich sagen, ja, lass es sie verfolgen, die werden schon merken, dass es nicht funktioniert. Aber das Problem ist, in dieser transhumanistischen Bewegung verbindet sich ja jetzt nun diese Idee mit Kapital, ja, und verbindet sich mit wirtschaftlich-ökonomischen Entwicklungen, zum Beispiel der KI-Entwicklung im Silicon Valley, verbindet sich mit politischen Kontrollbedürfnissen, Digitalisierung, ja. Und nun wird plötzlich eine Entwicklung, die vermeintlich dem Menschen dienen soll, zu einer höchst faschistoiden Entwicklung, die letztlich der Kontrolle von einzelnen Menschen und von ganzen Menschengruppen dienen wird. Denn all diese Technologien, die hier ausprobiert werden, die haben sowohl einen verbessernden, einen therapeutischen, einen verbessernden, aber auch einen disruptiven Effekt, ja. Wenn ich irgendwas ins Gehirn implantiere, um, sagen wir mal, eine Prothese steuern zu können, dann kann ich dieses Ding auch verwenden, um im Hirn Rabatz zu machen, ja. Weil sie ist ja von außen zugänglich in irgendeiner Form. Also alles, was da vermeintlich verbessernd wirkt, kann auch sofort mit einem Schalter zerstörerisch wirken. Und das kriegen die Leute, glaube ich, überhaupt nicht gebacken, mal abgesehen davon, dass viele dieser Ideen sachlich einfach falsch sind. Ja, also die Idee, man könnte an Genen herumschrauben, um Menschen zu verbessern, die ist so absurd, wenn man es nur. Also ich bin ja Psychologe und verstehe nur ein bisschen was von Genetik, aber selbst mit dem wenigen, was ich verstehe, sehe ich, dass das komplett absurd ist, diese Idee. Ja. Und in dem Sinne werden da ganz viele Ideen transportiert, die dann begierig von irgendwelchen Presseleuten aufgegriffen werden und den Leuten sozusagen aufs Butterbrot geschmiert werden. Im nächsten Ding wird es dann in irgendeine Technologie implementiert und alle denken, sie müssen es haben. Und das füttert im Grunde eine Maschinerie, die Risikokapital irgendwo andocken will, weil das Kapital ja sonst, du bist ja Kapitalmensch, du kennst dich aus, ne? Das geht ja wahnsinnig viel Risikokapital, das keine, wo die Leute nicht wissen, was machen wir damit, ja? Wir können ja nicht das 100.000. Chalet im Wallis kaufen, weil so groß ist das Wallis nicht. Also müssen wir irgendwas anderes damit anstellen. Und was machen wir? Wir investieren in solche Technologien, weil da wird Rendite versprochen. Und wenn das mal passiert, dann muss es auch durchgesetzt werden, dann muss es auch politisch umgesetzt werden, damit diese Rendite passiert. Und das ist die große Gefahr, dass sich hier eine Religion, eine neumodische Religion mit völlig absurden Versprechungen in eine neue politische Richtung mit der politischen Macht verbrüdert und zu faschistoiden Strukturen führen wird.
Der Herr Roland Benedikt, da hat mir mal gesagt, wie viel Geld schon heutzutage in diese Forschung reinfließt.
Genau.
Es ist gigantisch.
Roland kennt sich sehr, sehr gut aus in dieser Richtung.
Ja. Und dass ist aber auch Rendite drin.
Ja, natürlich.
Wenn wir das ein bisschen weiter spinnen, ist eigentlich die Spaltung wieder vorprogrammiert auf ganz höher Stufe, nämlich der verbesserte Mensch und derjenige, der altmodisch.
So die Double wie wir.
Ja, genau. Mhm. Und diese Zweiklassengesellschaft, das wird ziemlich heftig werden, denn die einen sind ja die viel besseren, die intelligenteren, die kannst du ja wirklich Chips einpflanzen, kannst du mehr merken, Sprachen, weiß Gott was alles, ob machbar oder nicht machbar.
Die Frage ist, ob das funktioniert, ja.
Ja, weiß ich nicht. Ich weiß nicht, inwiefern das funktioniert oder nicht. Wenn da so viel Forschungsgelder reinfließt,
heißt noch lange nicht, dass es funktioniert.
Nein.
Heißt noch lange nicht, dass es gut ist. Heißt noch lange nicht, dass wir es am Schluss machen sollten. Aber der Sachzwang wird größer. Das ist der springende
Punkt. Du sagst es, machen sollten.
Ja,
mir fehlt das Übergeordnete, die Ethik und die Moral. Man muss doch auch mal das Thema diskutieren dahinter.
Ja, klar.
Was
aber
sind die Grenzen?
Aber diese Ethik und die Moral wird natürlich gespeist von einer übergeordneten Sicht der Welt. Also ich nenne es mal Menschenbild oder ich nenne es mal Religion. Ja, das sind ja zwei ähnliche Das eine ist die weltzugewandte Seite des anderen, so würde ich mal sagen. Ne? Und solange dieses Weltbild ein rein weltimmanentes materialistisches ist, wie das in dieser transhumanistischen Szene eben der Fall ist, gibt's sowas wie Moral jenseits des menschlichen Konsens eben nicht. Und wenn der menschliche Konsens, genauer gesagt der Konsens der Mächtigen, der ist, dass wir es so machen, dann wird es so gemacht. Ganz einfach, ja. Und es wird zu dieser Spaltung und auch zu dieser Zweiklassengesellschaft führen, und zwar relativ bald schon. Wir sehen die Spaltung ja jetzt schon. Und ich würde sagen, so argumentiere ich auch in diesem Transhumanismusbuch, dass diese gentechnologische Intervention, die man gern Covid-19-Impfung nennt, die ja keine Impfung war, sondern eine gentechnologische Präventivstrategie, das war der erste große Testlauf, ja. Weil damit, und zwar der erste große transhumanistische Testlauf, damit konnte man einen Feldversuch starten, inwiefern die Menschen bereit sind, solche gentechnologischen Interventionen anzunehmen, wenn man ihnen genug Angst macht und wenn sie das Gefühl haben, sie haben was davon. Ja? Erfolg, würde ich sagen, nicht schlecht. 70% haben da mitgemacht. Ein Drittel aus Überzeugung, ein weiteres Drittel wahrscheinlich, weil sie keine Lust hatten, sich dagegen aufzulehnen. Und ein Drittel, das weiß man auch, haben nicht mitgemacht, und zwar aktiv nicht mitgemacht. Aber wenn ich jetzt einer dieser transhumanistischen Gedankenträger gewesen wäre, hätte ich gesagt, naja, erster Feldversuch hat ganz gut funktioniert, machen wir nochmal einmal, zweimal, dann haben wir es durch. Ja? Weil was notwendig ist, um diese Enhancement-Technologien und auch diese Enhancement-Ideologie voranzutreiben, sind gentechnologische Interventionen, ohne Frage. Ja? Die Eingriffe an der Keimbahn, also bei einem Embryo im Vierzellstadium oder so, die sind natürlich am effektivsten, weil dann kann ich sozusagen das ganze Wesen in eine bestimmte Richtung schieben und kann dann vielleicht Gene verändern, die sich überall im Organismus zeigen. Wenn ich bei einem erwachsenen Menschen eingreife, dann habe ich natürlich nur auf der Zellebene Eingriffsmöglichkeiten und muss gucken, dass ich möglichst viele Zellen irgendwie erreiche. Und das hat man ja bei dieser gentechnologischen Intervention auch genau versucht. Ne? Und dieser erste Feldversuch, der war ein erster Schritt in eine große weltweite transhumanistische Umstrukturierung der Welt und der Gesellschaft. Und die wenigsten Leute haben das kapiert. Das ist ja das Schlimme. Und vor allem nicht unsere politischen Entscheidungsträger, nicht die Presse, niemand. Ja, ich bin ja in den Augen dieser Leute ein dummer Verschwörungstheoretiker. Ja.
Ja, es ist immer noch das Thema, es ist mal eine Impfung.
Ja, es war aber keine Impfung. Ja, es war eine gentechnologische Intervention.
Nur die WHO hat ja die Bestimmungen, was ist eine Impfung, verändert, kurz bevor sie es eingeführt hat.
Ja.
So dass man eigentlich ein Genexperiment oder ein gentechnisch versiertes Verfahren durchaus als Impfung nennen darf.
Ja, und das kommt natürlich genau, ich meine, in der WHO, da haben natürlich diese ganzen Leute aus Silicon Valley, Stichwort Gates und andere, einen sehr großen Einfluss, ja, weil sie erstens Sponsoring betreiben, weil sie in entscheidenden Schlüsselstellen Leute sitzen haben, die dann ihre entsprechende Meinung kundtun. Und deswegen halte ich das für eine mittlerweile durchaus weit durchdeklinierte Form der Neugestaltung unseres Lebens. Der springende Punkt ist, es geht gar nicht darum, ob das funktioniert oder nicht. Die Impfung hat ja nicht funktioniert, Impfung in Anführungszeichen jetzt. Die hat nicht funktioniert. Die Leute sind nicht weniger krank geworden, es sind kaum weniger gestorben. Eine Untersuchung, die Doshi und Freeman durchgeführt haben, hat gezeigt, dass die Leute, die sich haben impfen lassen, sogar ein höheres Risiko hatten, an schwerem Covid zu erkranken, als Leute, die es nicht gemacht haben. Und das waren die Zulassungsdaten, die untersucht haben in Kanada. Ja, es hat nicht funktioniert und trotzdem wird's transportiert und trotzdem wird die modifizierte RNA-Plattform, das ist übrigens eines unserer nächsten Bücher im Discorso Verlag, dass wir das diskutieren, trotzdem wird die modifizierte RNA-Plattform vermutlich zur Standardplattform für alle Standardimpfungen gemacht werden. Wie verrückt ist das?
Influenza auch schon auf
das alles, Fall, alles. Ja? Das wird kommen, ja. Obwohl es nicht funktioniert hat, weil eben dieser gesamte wirtschaftliche Investitionszyklus hinter dieser Maschinerie steht. Das ist ja das Schlimme. Auch diese gentechnologischen Interventionen, die werden nicht wirklich gut funktionieren. Das sieht man schon an den wenigen gentechnologischen Interventionen, die zu therapeutischen Zwecken zugelassen werden. Ich habe mir ein paar von diesen Beispielen angeschaut, die diskutiere ich auch in meinem Buch. Das sind jetzt einfache Krankheiten in Anführungszeichen. Sichelzellanämie zum Beispiel, ja. Da weiß man, das ist ein Gen, das hat sich verändert im Lauf der Geschichte, weil diese Genveränderung in den südlichen Ländern, wo es viel Malaria gibt, auch zur Resistenz gegen Malaria beiträgt. Aber wenn eben zwei zusammenkommen, dann gibt es eben zum Beispiel Sichelzellanämie, ja. Mhm. Und die ist dann eben wieder nicht so gut. Und deswegen ist im Grunde dieser genetische Transport eines an sich leicht defektiven Gens, wenn man so will, ein Überlebensvorteil unter bestimmten Bedingungen und unter anderen eben nicht. Und dann entwickelt sich das halt so. Und jetzt hat man gentechnologische Interventionen gegen diese Sichelzellanämie gefunden. Kann man machen, kann man dieses Gen verändern. Das wird auch gemacht und es sind relativ neue Studien, dass man das an so 30 Patienten ungefähr ausprobiert hat. Funktioniert auch, aber geht mit horrenden Kosten und mit horrenden Nebenwirkungen einher. Wenn ich jetzt ein Sichelzellanämie-Kranker wäre, würde ich vielleicht diese Nebenwirkungen und auch diese Kosten auf mich nehmen. Genauer gesagt, die Kosten trägt ja die Allgemeinheit, ja. Aber ich würde die Nebenwirkungen auf mich nehmen, weil es eine therapeutische Intervention ist. Aber an diesem Mini-Beispiel, wo es um eine genetische Veränderung mit nur einer Genlokalisation geht, die man tatsächlich verändern kann, an diesem Beispiel sieht man, wie kompliziert das Ganze ist, ja. Und es ist eben kompletter Unfug zu denken, ich kann an einem Gen oder an zwei rumschrauben und dann mache ich jemand blauäugig, blondhaarig und intelligent oder was auch immer in den Köpfen der Leute rumspukt. Das sind ja riesige Netzwerke von Genen, tausende von Genen und dann kommt noch die ganze epigenetische Landschaft dazu, die Wirksamkeit dieser Gene vermittelt. Das versuche ich so ein kleines bisschen im Buch zu transportieren. Das ist höchst kompliziert. Und die Idee, man könnte mit so ein paar genetischen Interventionen den Menschen verbessern, die ist sowas von bizarr und absurd, dass ich mich frage, wie intelligente Leute, die eine Promotion haben, so einen Gedanken überhaupt nur denken können. Ist mir vollkommen schleierhaft, ja. Aber das machen die eben. Und wenn man mal genau hinschaut, sieht man, es liegt daran, das sind halt Philosophen, die nichts von Biologie verstehen, das sind Computerwissenschaftler, die nichts von Medizin verstehen, das sind kaum Leute dabei, die wirklich was von dem Zeug verstehen, ja?
Das hat mir schon mal jemand erzählt. Ich hatte mal einen Professor, einen Mathematiker da, Kruse hieß er, und der hat auch die Unwahrscheinlichkeit mal dargelegt, dass man einen Chip ins Hirn pflanzen könnte. Wie soll denn der funktionieren? Ja, das sind ja ganz andere Prozesse hier oben.
Und der springende Punkt ist, es gibt sogar empirische Studien, die zeigen, dass es nicht funktioniert. Ja, vor ein paar Jahren, ich glaube, das war 2019 oder so, haben Wissenschaftler einen sehr interessanten Rattenversuch gemacht. Ja, die haben Ratten aufgeteilt, zufällig in zwei Gruppen, und haben der einen Gruppe Ratten einfach so ein Implantat gesetzt, wie man es braucht, um Neuronen anzusprechen. Das sind so Platten, ja, so wie es zum Beispiel bei Epileptikern auch immer wieder mal eingesetzt wird. Bei Epileptikern kann man mit solchen Implantaten durchaus sehen, wo kommt ein epileptischer Herd her und kann das kontrollieren und unter Umständen auch abbiegen. Das macht man in solchen therapeutischen Fällen. Und sowas Ähnliches haben die Ratten eingepflanzt. Und das braucht man ja, wenn man so ein Brain-Computer-Interface einbauen will ins Gehirn. Mhm. Ja. Und dann haben die Ratten eine Weile lang leben lassen mit dem Ding und dann geguckt, wie verhalten die sich. Und das verglichen mit den Kontrolltieren. Dann sieht man, die Tiere, die nur, und das war ja nicht angeschaltet oder so, es war nur das reine technische Implantat, ja. Und dann haben die gesehen, die Ratten haben sich plötzlich nicht mehr gescheit bewegt, die haben irgendwie gesundheitliche Probleme gehabt und am Ende des Experiments werden die ja dann getötet, diese Ratten, und dann guckt man sich das Gehirn an und schaut sich verschiedene Immunparameter an und dann konnte man sehen, es gab starke Autoimmunreaktionen gegen diese Implantate, klar. Die Blut-Hirn-Schranke war kompromittiert. Und das Zeug wird innerhalb von wenigen Wochen vom Immunsystem attackiert. Ja, dann nehmen wir mal halt irgendwas und unterdrücken das Immunsystem. Problem.
Ja,
ne?
Ja, ja,
und dann kommt halt ein bisschen Krebs und dann nehmen wir halt was und unterdrücken. Ja, und so geht's immer weiter. Ja, ja. Das ist diese Verrücktheit, dass ich intervenieren kann, so wie ich mir denke, dass es sein muss. Und ich reflektiere überhaupt nicht über den begrenzten Horizont meines Wissens und meiner Werte, mit denen ich das tue. Und deswegen wäre meine Prognose, das wird nicht funktionieren, aber das ist wurscht, weil das Geld dahinter steckt. Und das Geld wird die Politik, die mittlerweile sowieso an Intelligenz drastisch eingebüßt hat, wenn man das mit vor 30 oder 40 Jahren vergleicht, da vor sich hertreiben, dass diese Geschichten zugelassen werden, ad experimentum ausprobiert werden, eingesetzt werden, was weiß ich was. Das ist meine Sorge. Ja, ob es passiert, ist eine andere Frage. Aber das ist meine Sorge. Und
ich habe vielleicht noch eine andere These. Wenn wir vom verbesserten Mensch sehen, können wir vielleicht aber auch mal das umdrehen und sagen, wir vermenschlichen eher einen Roboter. Das ist ja auch ein Transhumanismus.
Ja, nein, es ist noch schlimmer. Der Mensch hat ja diese verrückte Angewohnheit, Dinge zu erfinden und dann zu denken, ich bin so wie das. Ja? Descartes hat damals, ich glaube 1648 oder wann das Buch rausgekommen ist, sein Buch über die Menschen geschrieben. Discours de l'homme hieß es, glaube ich. Und hat in diesem Buch, das ist postmortem publiziert worden, weil er Angst hatte vor den Reaktionen seit seines Lebens. Deswegen hat das zu seinen Lebzeiten gar nicht rausgegeben, sondern nach dem Tod. Und in diesem Buch hat er die Meinung vertreten, Tiere und Organismen seien eigentlich nur Maschinen. Wie kommt er drauf? Zur damaligen Zeit wurden unglaublich raffinierte Maschinen entwickelt, ne? So Spielmaschinen, die haben mit Federn oder mit Wasserdruck oder mit was auch immer komplizierte Bewegungen ausgeführt, haben getanzt. Es wird berichtet von Maschinen, wo diese kleinen Geräte Flöte gespielt haben, schöne Melodien gespielt haben. Ja, die Uhren, die damals gebaut worden sind, haben die Planetenstände angezeigt, all sowas. Und diese Entwicklung der Maschinisierung der Welt, die hat Descartes auf die Idee gebracht, ja, vielleicht sind wir ja solche Maschinen, ja. Dann hat es 200 Jahre gedauert, bis Virchow ungefähr 1848, 1850 die Idee in die Welt gesetzt hat. Tatsächlich, alles, was krank macht, das ist in unserem Körper maschinell sozusagen. Und mittlerweile ist die Maschinenmetapher in aller Munde. Ja, so funktioniert es. Also wir entwickeln was und wir nehmen das, was wir entwickelt haben, als Metapher für uns selber. Und dann wird es von der Metapher zur Wirklichkeit. Maschinenmetapher ist heute 400 Jahre nach Descartes zur Wirklichkeit geworden. Jetzt haben wir Computer entwickelt und sagen, ja, unser Gehirn ist ja nur ein Computer, ja. Wir sind ja nur biologische Algorithmen. Wir sind ja auch nur Roboter. Ja, was passiert, wenn der Roboter mal weinen muss? Dann müssen wir ihn halt trösten, müssen wir ihn auch, und so weiter, ja. Also wir machen uns zu den Maschinen und begreifen überhaupt nicht, dass das vollkommen absurd ist. Man kann das natürlich als Metapher verwenden, als Metapher für bestimmte Aspekte unseres Geistes. Aber wir sind keine Roboter und wir sind auch keine biologischen Algorithmen, sondern wir sind komplett andere Wesen. Und das Schlimme ist, dass alle Welt das Zeug glaubt. Ja,
ja, inklusive der Medizin.
Ja.
Also wir meinen, wir seien eine Maschine und können einfach nur ersetzen oder kurz reparierend einwirken, ohne eigentlich die Ursachen dahinter zu verstehen.
Ja, wir sind wesentlich komplexere Systeme, klarerweise. Und das Schlimme, was ich jetzt eben auch gesehen habe, ich habe ja dann einen kleinen Fragebogen entwickelt, so einen Transhumanismus-Fragebogen, die Ergebnisse berichte ich auch in meinem Büchelchen, und habe das in einer etwa repräsentativen Stichprobe von ungefähr 1000 Leuten in Deutschland durchlaufen lassen, weil ich mal sehen wollte, wie die Leute denn so diese transhumanistischen Meinungen vertreten. Und dann sieht man, also irgendwas zwischen 20 und 38, 48% unterstützen Items, also Fragen, die im Grunde eine Umsetzung von transhumanistischer Weltanschauung ist. Also zum Beispiel die Frage, Gott ist tot, wir sind Gott, wird von 20% der Deutschen bejaht mittlerweile. Ja? Und die Frage oder die Aussage, wenn es ein funktionstüchtiges Brain-Computer-Interface geben würde, mit dem ich mich mit dem Internet verbinden kann, dann würde ich das einpflanzen lassen, sagen 38%, ja, würde ich machen. Also man sieht an diesen Daten, dieses Denken ist schon sehr weit in die Bevölkerung eingedrungen. Und die Reflexion darüber, ob das geht, ob das sinnvoll ist, ob das gut ist, ob es überhaupt zulässig ist, die wird komplett ausgeblendet.
Nochmals diese Vermenschlichung auch von Robotern, da habe ich auch ein bisschen gesehen, da muss ich schon sagen, das ist ein Wahnsinnstrend.
Ja, ja natürlich,
boah,
klar.
Unglaublich, was da schon alles angeboten wird und das sind dann echt den Menschen in vielen Dingen überlegen.
Ja, in bestimmten Fähigkeiten wird es sicher so kommen, dass Roboter und künstliche Intelligenz menschliche Arbeit ablösen wird und wahrscheinlich auch besser machen wird. Roboter demonstrieren nicht, Roboter haben keine schlechten Tage, Roboter brauchen nicht schlafen, ja, und so weiter und so fort. Also die werden mit Sicherheit in vieler Hinsicht Menschen ersetzen im Arbeitsprozess und dann müssen wir uns überlegen, was machen wir da mit diesen Leuten? Bringen wir sie einfach um oder was, ja? Also da muss man sich ja dann was überlegen, was soll mit diesen Menschen passieren?
Um den Planeten zu retten.
Ja, aber das sind alles...
Das sind auch wieder kranke Köpfe.
Das sind sehr ernste Fragen, würde ich sagen, die nicht diskutiert werden und die sehr wenig im Bewusstsein der Bevölkerung sind. Und ich glaube, die Grundfrage, die wir eben beantworten müssen, ist letztlich, was ist für uns der Mensch? Ist der Mensch nur ein Roboter? Ist der Mensch nur eine biologische Maschine oder ist er mehr?
Eigentlich wissen wir das ja auch, selbst in der Schulmedizin, wenn ich die PNI-Forschung anschaue, wissen wir es doch, oder?
Naja, Wissen ist, glaube ich, nicht das richtige Wort, weil hier geht es letztlich um Grundsatzentscheidungen, bei denen wir es nicht wirklich wissen können, sondern wo wir sozusagen Grundentscheidungen treffen. Vielleicht, weil wir eine bestimmte Erfahrung haben, aber das würde ich jetzt nicht als Wissen bezeichnen. Wissen im Sinne von wissenschaftliches Wissen, ja. Aber wenn wir jetzt beispielsweise zurück in unsere Tradition gehen, in die christlich-westliche Tradition, das ist die, die ich am besten kenne, dann war eigentlich bis vor kurzem Konsens, dass der Mensch mehr ist als nur diese biologische Hülle, die wir hier sehen, dass es so etwas wie eine Seele oder einen Kern des Menschen gibt, der unantastbar ist. Und dieser Konsens, der hat sich über die letzten, ich würde mal sagen, 200 Jahre verloren. Spätestens seit der Französischen Revolution, ja. Und wir haben keinerlei Alternative im Sinne von Weltsicht anzubieten, die dieser verlorenen Sicht in irgendeiner Form adäquaten Ersatz wäre. Ich persönlich finde gar nicht, dass man da eine andere Alternative anbieten muss, aber viele Menschen sehen das eben so. Aber der Diskurs wird ja auch nicht geführt, ja. Und deswegen ist es auch möglich, dass sozusagen so eine neue Religion wie der Transhumanismus sich einfach installieren kann, ohne dass irgendwer Einspruch erhebt, nicht einmal die Vertreter der normalen Religion, also christliche Kirchen oder so, erheben Einspruch. Kaum irgendwer erhebt Einspruch, ja. Und das ist eben das, wo ich sage, da sollten wir genauer hingucken und sorgfältig nachdenken, wollen wir das wirklich, ja.
Und dazu hilft das Buch?
Das wäre der Plan, ja. Ich hoffe, es hilft dazu. Es wäre der Plan, dass dieses Buch mindestens ein kleines bisschen den Diskurs anregt und zur Aufklärung beiträgt für die Menschen, die halt nicht genau Bescheid wissen, was ist das eigentlich und was passiert da. Ich muss vielleicht selbstkritisch dazu sagen, ich habe mich mit dem AI-Thema nicht beschäftigt, weil ich finde das sehr kompliziert und ich bin da nicht wirklich kompetent genug, um da was sorgfältig drüber zu schreiben. Und das müsste man eigentlich auch noch tun. Das muss irgendwer anderer machen, ja.
Da habe ich mal eine Sendung darüber gemacht, auch mit dem Roland Benedicta, der auch gesagt hat, wir hätten eigentlich den Tod schon einprogrammieren müssen, der AI.
Ja.
Und durch das, dass wir das nicht gemacht haben, ist die Kacke schon am Dampfen.
Das ist eine kluge Beobachtung. Und ich glaube, das ist auch das zentrale Thema, weil eines der Hauptthemen der transhumanistischen Bewegung ist die Abschaffung des Todes. Mhm. Ja? Weil viele dieser Leute, nehmen wir jetzt mal zum Beispiel einen der Hauptideengeber, Ray Kurzweil, der war früher mal der Chief Scientific Officer von Google und der hat schon 2000 ein wegweisendes Buch geschrieben über die Zukunft. Ja. Mir fällt gerade im Moment der Titel nicht ein, aber das ist das Buch, in dem er tatsächlich über diese transhumanistische Zukunft geredet hat und gemeint hat, all diese Entwicklungen, also Nanotechnologie, Computertechnologie, Roboterisierung und die erhöhte Geschwindigkeit von Prozessoren, die wird dazu führen, dass wir irgendwann mal den Tod so weit in die Länge schieben können, in die Entfernung schieben können, dass er quasi abgeschafft wird. Und ein anderer dieser transhumanistischen Denker, Audrey Le Grey, der war Computerwissenschaftler und hat sich dann mit diesen Themen beschäftigt, der meint, Abschaffung des Todes ist ein realistisches Ziel in den nächsten 20 Jahren oder so. Das hat er vor 2000 Jahren geschafft und gesagt und das hat nicht ganz funktioniert, weil es eben doch ein bisschen komplexer ist, als ein Computerwissenschaftler denkt. Ja. Aber die Idee ist, wir schaffen den Tod ab und dann haben wir ein wunderbares Leben. Das Problem ist nur, das wird nicht für jeden möglich sein. Ja. Dann wird's die, wenn's, nehmen wir mal an, es wäre tatsächlich möglich, was ich nicht glaube. Aber nehmen wir mal an, es wäre möglich, dann wird es eine Elite geben, für die der Tod abgeschafft ist. Und die anderen?
Gibt es tolle Science-Fiction-Filme dazu?
Ja, das glaube ich. Ich lese ja keine Science-Fiction-Filme und schaue mir auch keine solchen Filme
an. Aber ich erinnere mich an einen uralten Film von James Dean, denn sie wissen nicht, was sie tun. Mhm. Und das erinnert mich immer wieder auch daran, wir wissen gar nicht, was wir da tun. Wir spielen an Dingen mit.
Ja, das ist ein Zauberlehrlingsthema.
Nicht mal einen ganz naiven, simplen Käfer zu bauen, und pfuschen in ein System ein, wo wir null Ahnung haben.
Ja.
Danke ganz herzlich für diese Vorstellung.
Bitte.
Kritisches Thema Transhumanismus, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Und auch, ich habe das Buch jetzt zwar nicht hier vorliegend, aber ich habe ein anderes Buch vom Discorso Verlag hier vorliegen, nämlich Mut zum Widerspruch. Das sind einfach so Dinge, wo sich einfach mal lohnt, reinzustöbern in diesem Verlag, discorso.ch, gell?
Discorso.ch ja. Ist die Webseite. Transhumanismusbuch kommt auch erst raus, ne?
Sehr gut.
Demnächst.
Gut. Mhm. Einfach mal zwischendurch.
Aber man kann es vorbestellen.
Sehr gut.
Man kann es vorbestellen.
Und es ist wieder ein Buch, was einfach schwer haben wird, überall in allen Buchhändlern finden zu können. Sondern es ist auch wieder so ein Buch, wo man sagen muss, landet auf der Bücherverbrennung, es sind andere Sichtweisen, andere Darlegungen. Es ist gut, wenn wir einfach regelmäßig mal schauen, was bietet der Discorso Verlag an Büchern, die mich weiterbringen in meiner Bildung, oder? Mhm. Super. Und wenn das Thema ein Discorso Verlag, und da muss ich vielleicht auch noch sagen, das ist nämlich auch das Einzige, was ich kenne. Es ist eine Genossenschaft, es ist nicht irgendwo ein großes wirtschaftliches Interesse hinter diesem Verlag. Der Verlag ist aufgebaut worden, um eine neutrale Darlegung von Sichtweisen zu ermöglichen, wissenschaftlichen Dialog zu ermöglichen über Bücher, die sehr oft bei anderen Verlagshäusern einfach leider Gottes nicht mehr der Fall ist. Und deshalb finde ich das eine ganz großartige Bewegung, die der Professor Dr. Harald Wallach mit ins Leben gerufen hat. In diesem Sinne nochmals herzlichen Dank.
Ich danke.
Und Ihnen alles Gute, bis ein anderes Mal. Auf Wiedersehen miteinander.